Wartburg Radio 96,5. Angemacht, mitgemacht. Euer Sender für die Wartburg-Region.
Und jetzt aus Eisenach, direkt hinaus in die Welt.
Porksspezial extra mit Ingolf Peis.
Und meinem Gast Christian Novi von der Band Dai aus Leipzig.
Who knows the truth war der verklungene Song von Dice. Und ich begrüße ganz herzlich am Telefon den Christian.
Hallo, mein Lieber.
Ja, du bist ja schon lange, lange überfällig und rein zufällig kam auch noch eine E-Mail von einem lieben Hörer von mir, den Steffen aus Ilmenau, der gesagt hat, mach doch mal was mit Dice. Ja, siehst du, mehrere Leute, ein Gedanke. Ja, wir haben uns ja schon länger verabredet, wollten aber warten, bis das neue Album von euch auf den Markt kommt. Und das ist ja jetzt geschehen seit dem, ja, 12. Juni kann man das Album downloaden, so richtig offiziell als Album erscheint es erst am 21.07. Ja, mein Lieber, freue mich, dass du da bist und wir reden heute nur über Dice, über dich und natürlich über deine Musik und das ist so ein Prog-Spezial extra, freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, du hast es schön bequem gemacht.
Ja, das ist eine große Ehre auch für mich, das hast du dir schön ausgedacht.
Ja, wir fangen mal gleich ganz vorn an. Also das neue Album heißt Chronicles of the Last Self-Thinkers. Ich habe das mal übersetzt mit die Chroniken der letzten Selbstdenker. Hat das was mit der aktuellen Zeit zu tun?
Ja, natürlich. Also die Corona-Krise hat mir natürlich auch einen ziemlichen Schlag weggegeben. Seit der Corona-Krise herrscht bei den Politikern und den Medien eine Unterdrückung und die wollen die, ich habe jedenfalls den Eindruck gehabt, dass sie die eigenen Gedanken, dass sie das Mitdenken unterdrücken wollten. Ich habe mich da ziemlich bescheuert gefühlt. Wenn ich die Meinung der Regierung weitergibt, wird in den Medien als querulant schlecht gemacht. Und also es ging mir überhaupt nicht im Ansatz um dafür oder dagegen sein. Ich bin niemand, der sich in irgendwelche Gruppen stecken lässt. Ich will einfach nur frei denken. Ich will einfach nur jedes Mal neu entscheiden. Mir fällt da zum Beispiel die im Fernsehen. Ich habe früher gerne die Heute-Show geguckt. Fand ich immer ganz nett, die waren immer ganz lustig und ich war dann irgendwann mal während der Corona-Zeit total schockiert, als sie anfingen, Leute schlecht zu machen, als sie plötzlich anfingen, Leute, die anders denken, sich darüber lustig zu machen und das hat mich wirklich angeekelt. Seitdem gucke ich das natürlich nicht mehr und du musst einfach verstehen, ich bin mein Leben lang ein Freidenker. Ich will mich in keine Gruppe zwängen lassen, ich will aber auch ich will nicht die Angst haben und es herrschte ja große Angst zu der Zeit, dass man wegen jedem falschen Wort sofort irgendwie schlecht gemacht wird und das fand ich ganz furchtbar.
Ja, und damit stehst du nicht alleine, kann ich dir sagen, da diese Meinung vertreten ganz, ganz viele und du siehst ja auch die aktuellen Ereignisse, wo das dann letztendlich alles hinführt. Aber wir wollen heute keine Politik machen. Ich bin auch so ein Freidenker, der eigentlich alle Meinungen erstmal sich anhört und irgendwie auch akzeptieren muss, aber das haben halt viele auch verlernt. Ne? Und hast du diese Themen, die dich jetzt so bewegt haben im neuen Album, tatsächlich auch so niedergeschrieben oder gibt es auch ein paar andere Themen?
Nein, in dem Fall ging es wirklich darum. Ich arbeite ja seit, seit 99, also jetzt, was haben wir jetzt, 23, also seit 24 Jahren mit dem amerikanischen Texter Dennis Lee Small zusammen. Und der ist ein Vielschreiber und als wir uns damals kennengelernt haben, habe ich gesagt, du schick mir alles, was in Richtung Fantasy, Science Fiction und so geht, auch ein bisschen Psychologie, Nachdenken etc. Und er hat mir unglaublichen Berg an Texten geschickt. Und normalerweise ist es wirklich so, dass ich bei ihm rumblättere, ich habe mir so einen Ordner angelegt, dass ich da rumblättere, dann fällt mir irgendein Text ein und dann fange ich an, damit zu arbeiten, dann fallen mir Melodien ein und so weiter und so fort. Dieses Mal wollte ich davon abgehen und ihm Vorgaben machen, nämlich die, wie schlimm ich das alles finde, und habe ihm teilweise eben die Refrain-Hauptzeilen vorgegeben, habe ihm einige Zeilen dazu geliefert und er hat dann weitergearbeitet. Das war ungewöhnlich, war für ihn auch sicherlich sehr anstrengend, aber mir lag das extrem am Herzen.
Das ist ja jetzt praktisch der Abschluss einer Trilogie. Dazu gehört noch The Madhouse in Paradise und The Space in Free Isolation. Ist das insgesamt eine ganze Geschichte mit unterschiedlichen Ereignissen oder muss man wirklich jede Platte von der Trilogie für sich einzeln sehen?
Ja, mehr, die arbeiten aufeinander. Also ich bin ein Mensch, der nicht aufsässig ist oder irgendwie die anderen Leute anschreien will. Ich bin ein sehr zurückgezogener, introvertierter Mensch und bei mir ist es so gewesen, deswegen auch der Name dieser drei Alben, dass ich mich eher zurückgezogen habe. Je lauter es draußen wurde, je ekliger es draußen wurde, desto mehr habe ich mich in meine Wohnung eingeschlossen. Ich, zugegebenermaßen, ich hatte einen Schlaganfall vor über 10 Jahren und bin sowieso ein bisschen zurückgezogener seitdem, aber seit Corona habe ich mich eigentlich, ich bin sehr glücklich mit meiner Frau Ramona verheiratet und wir beide sind hier zusammen, das reicht mir. Also bin nicht großartig nach draußen gegangen. Die Trilogie, um nochmal auf deine Frage zu kommen, ist aber tatsächlich ein Ding. Diese drei Alben wollte ich so machen, die habe ich so gemacht und das ist jetzt damit abgearbeitet.
Ja, das ist sehr beeindruckend, was du da sagst, finde ich ja richtig schön. Wir machen mal Musik. Wir haben ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen miteinander geplaudert und uns ist es beiden schwer gefallen, aus deinen wirklich 29 CDs, die es mittlerweile gibt, da kommen wir später nochmal drauf zurück, warum das so ist, die richtige Musik auszusuchen. Du hast was ganz Tolles gesagt, du hast gesagt, dir gefällt jeder Titel und du stehst auch voll dahinter und du magst auch gern am liebsten nur deine eigene Musik hören. finde ich auch sehr toll, deswegen haben wir uns für ein paar Songs entschieden, die mal ein Fanclub so zusammengestellt hat, ne? Kannst du kurz was dazu sagen?
Ja, das war sehr überraschend. Zuerst hatte ich gedacht, es hat damit was zu tun, aber es hatte überhaupt nichts damit zu tun. Die waren selber überrascht. Also es gibt einen ungarischen Fanclub, die haben mich irgendwann mal angeschrieben. Sie wären so begeistert von Dice. Sie wollen, veranstalten Wochenenden, an dem all ihre Mitglieder in ihr Clubhaus kommen mit dem Motto einer Band, also sozusagen die beschäftigen sich an einem kompletten Wochenende nur mit einer Band, die ihnen besonders gefällt, die sie besonders mal betrachten wollen. Und da kamen die auf die Idee, das mit Dice zu machen. Ich war völlig geplättet. Ich habe auch meines Wissens nie irgendwie was nach Ungarn verkauft. Also gut, das machen ja auch die Vertriebe, aber ich war völlig geplättet. Ich hatte gar keinerlei Kontakte zu denen und dann kam das. Und ich sollte denen ein bisschen Material schicken und die haben auch sogar die CDs gekauft. Die wollten so noch nicht mal irgendwie Promo-mäßig haben. Ja, es war, wie gesagt, eine große, überwältigende Erfahrung und es kam dann, nachdem das Wochenende bei denen fertig war, einfach eine Mail mit einer Hitliste, die sie sozusagen erarbeitet hatten und plötzlich wusste ich, aha, die und die und die und die Titel kommen besonders gut an. Für mich ist es, wie soll ich sagen, ich mag wirklich alle meine Songs. Ich könnte nie sagen, was ist dein Lieblingssong von Dice? Oder ich mag das Zeug einfach. Ich habe so ein bisschen einen Schatten, dass die Presseleute irgendwie meiner Meinung nach es immer ein bisschen schneller haben wollen oder rockiger haben wollen. Deswegen neige ich dazu, hier und da mal innerhalb unserer Parameter das eine oder andere Stück in den letzten Alben ein ganz klein bisschen schneller mit reinzunehmen. Aber ob das dann da jetzt wirklich das Bessere oder das Schlechtere ist, keine Ahnung. Mir fehlt die Beziehung. Ich mag das Zeug einfach alles.
Ja, und du bist ja auch der Komponist und du entscheidest ja, wie schnell und wie langsam und wie kurz und wie lang ein Titel ist. Wir haben uns entschieden für ein Stück aus dem 2011er Album, das hieß Newborn. Und wir hören aus diesem Album Dancing with Gods. Hier ist Dice. Dancing with All Gods von Dice. Heute zu Gast bei Brook Spezial Extra, der Christian Novi, ja, Begründer von Dice. Das ging ja schon ziemlich früh los bei dir, ne? 1974 bereits hast du die Band gegründet, ja? Damals schon unter dem gleichen Namen?
Ja, das ist richtig. Also das war tatsächlich nach der Schulzeit. Ich habe eine Lehre angefangen als Schriftsetzer. Meine Eltern haben mich mehr oder weniger nicht gezwungen, aber überredet, mach eine Lehre. Also ich wollte eigentlich damals schon Musiker werden als junger Kerl. Für mich ging es immer nur um die Musik. Ja, Dice. Also heute sage ich, ich hätte einen bisschen komplizierteren Namen vielleicht nehmen sollen, damit nicht 100 Hip-Hop-Bands auch so heißen. Aber andererseits haben wir jetzt mittlerweile so viele Alben raus, dass das innerhalb unseres Genres wahrscheinlich so durchgeht. Wir haben das Ding Dice genannt und ich habe dann mir sofort Musiker gesucht und los ging's.
Und wenn du heute sagst, du hörst am liebsten nur deine eigene Musik, ging es ja damals bestimmt trotzdem anders los. Du hast ja hier und da bestimmt auch, wie man so schön sagt, Vorbilder gehabt, ne? Wer hat dich denn damals so musikalisch ein bisschen beeinflusst?
Sicher Pink Floyd. Ich weiß, dass ich bin jetzt kein ausgesprochener Fan von der Band Man, aber als das Album Be Good to Yourself rauskam, war ich völlig geflasht. Also dieses eine Album ist einer meiner großen Favorites. Hinterher haben die auch ziemlich Mist gemacht, aber Tappa habe ich immer gut gefunden. Was absurd ist, Keith Hartley Band ist eine richtig reine Bluesband aus den 70ern. Die hat mir total gut gefallen. Ich mag auch so diese Mischung aus Blues und Jazzrock und vor allen Dingen aber was man heute Progressive Rock nennt, den Begriff gab es damals ja nicht. Ich musste den Begriff auch erst erlernen. Das ist ganz witzig übrigens, als ich hier nach Leipzig kam, 1991. Habe ich ja erst, gut, ich erzähle das jetzt gerade, eine Zeitung gemacht, um was zu haben, wovon man leben kann, und habe 20 Jahre lang das Zeitpunkt Kulturmagazin als Chefredakteur und Herausgeber angeführt. Und ich habe dann nach ein paar Jahren, also genauer gesagt 94, mir die Musiker zusammengesucht in Leipzig, um Dice weiterzumachen, und der erste Gitarrist, den wir hatten, das war der Thomas Jäger, der war ausgesprochener Progressivrock-Fan. Und der hat mir irgendwann mal den Begriff Progressivrock genannt, und dann kam aber natürlich gleich irgendwie Flower Kings und Spock's Bird und IQ und diese Bands, die ich zugegebenermaßen zu dem Zeitpunkt nicht großartig wahrgenommen hatte. Obwohl ich witzigerweise für unser Kulturmagazin sogar CD-Rezension gemacht hatte. Ich kannte den Begriff Progressivrock damals nicht. Und habe mich dann da reingesteigert und reingehört und habe dann gemerkt, das ist exakt die Musik, die ich in den 70er Jahren und auch danach immer gemacht und geliebt habe, aber den Begriff kannte ich noch nicht.
Ja, und da wurde auch gern der Begriff Art Rock verwendet und so
den
weiter.
Den kannte ich, ja klar.
Ja, genau. Ja, du bist dann 1979 nach Frankfurt erstmal weitergezogen von Gütersloh und hast dort auch deine erste LP gemacht. Da sind so ein paar interessante Musiker dabei, will ich mal kurz nennen. Alto Papert mal bei Kran gespielt oder George Kochbeck ist bekannt durch Filmmusiken, zum Beispiel Balko oder Ein starkes Team, auch bekannt von der Joachim Kühn Band und Skyline. Und dann hattest du noch den Schlagzeuger Mickey Stickdorn, der bei Lake gespielt hat, die ich übrigens auch sehr gern mag. Wie bist du denn zu diesen Musikern gekommen? Ist das so in Frankfurt Zufall gewesen oder wie war das?
Nee, witzigerweise hatte das mit Frankfurt gar nichts zu tun. Ich hatte man muss sich das so vorstellen, Frankfurt ist eine als Großstadt gut, ehrlich gesagt, die anderen, also München und Berlin kann ich insofern nicht vergleichen, weil ich da nie gelebt habe. Mein Bruder lebt in Berlin, aber Frankfurt ist extrem pulsierend, was Musiker angeht. Die Leute, die was mit Musik zu tun haben und irgendwie das vielleicht sogar als Profi machen wollen, kommen in so eine Großstadt und wollen eben sofort in die tollste Band einsteigen und irgendwie dadurch berühmt werden. Ich hatte es also nicht schwer, Musiker zu finden für meine Band Dice, aber in so einer Stadt musst du damit rechnen, dass das andauernd fluktuiert. Also du kriegst einen geilen Musiker, probst mit ihm das Programm ein und also die ganze Band zusammen und irgendwann mal 6 Monate später hat er plötzlich ein anderes besseres Angebot, wo er eventuell noch bessere Gigs kriegt. Ich habe ja für Dice immer der Manager selbst, ich musste also selber dafür sorgen, dass wir genügend Auftritte haben, um die Musiker halten zu können. Das war die eine Sache. Irgendwann mal habe ich gesagt, also das war tatsächlich in 79, wir brauchen eine LP, sonst kriegen wir keine vernünftigen Auftritte. Eins gehört einfach zum anderen. Ich habe mit der damaligen Band angefangen, ein Studio anzumieten, was damals extrem teuer war. Kann man sich gar nicht vorstellen, kein Vergleich mit heute. Und noch nicht mal so gut wie die noch extrem teuren, noch besseren Studios. Also das war damals sehr schwer. Also wir haben 3 Stücke aufgenommen. Es vergingen 2-3 Monate. Ich musste wieder Geld zusammensparen. Da hatte sich die Besetzung schon wieder so stark verändert, dass ich im nächsten Studio die weiteren 3 Stücke eigentlich schon mit also bis auf den Gitarristen, der Tilo war wirklich ein Kumpel von mir, mit dem ich dann auch ein Tonstudio aufgemacht hatte. Die nächsten 3 Titel waren in einem anderen Studio, wieder mit anderen Musikern. Und ich habe dann aber gemerkt, ich komme an meine Grenzen und habe mich daran erinnert, aus Gütersloh kannte ich George Kochbeck. George Kochbeck kommt auch aus Gütersloh. George Kochbeck ist ein Keyboarder, der mir damals Orgelunterricht gegeben hat, als junger Kerl. Ich war zwar in den Bands meistens Gitarrist, aber so der zweite Gitarrist, weil ich nicht so der Instrumentalist schlechthin bin. Und hab zusätzlich eben Orgel bei George Kochbeck gelernt. Wir waren natürlich befreundet in so einer kleineren Stadt. George Kochbeck ist ein sehr, sehr lieber Mensch. Ich habe den irgendwann mal angerufen und gesagt, pass mal auf. Ich habe jetzt schon quasi für meine erste LP 2 unterschiedliche Besetzungen. Ich hätte jetzt gerne noch als letztes, die letzten 3 Stücke, bessere Musiker. Kannst du mir helfen? Und da hat er gesagt, klar, ich stelle einfach ein paar Leute zusammen. Und so kam das mit dem Miki Stickton und so. Das waren letztendlich seine Kumpels, seine Leute, mit denen er viel gemacht hatte. Er hatte damals schon viel mehr Studioerfahrung als ich. So kam das, dass er auch das Tonstudio in Nordrhein-Westfalen ausgesucht hatte und für die letzten 3 Stücke bin ich dorthin gefahren, nur mit meinem Gitarristen, mit dem Tilo, und den Rest hat George besorgt, auch noch die Ellen, hat Chorgesang noch gemacht von auch einer damals relativ bekannten Band. Letztendlich war das dann wieder eine ganz neue Erfahrung für mich, weil das waren richtige Profis. Schön, war toll und das, also heute wird oft gesagt, hey, die erste LP von Dice hat diese bekannten Musiker. Es waren tatsächlich nur die letzten 3, gut, dann haben wir noch Instrumentalstücke dazu gemacht, die letzten 4 Stücke, die mit dieser Besetzung dann am Ende aufgenommen wurden und die LP dann komplettiert haben.
Ja, und damals hat das ja alles noch ein bisschen anders geklungen, da waren die Titel auch noch nicht allzu lang. Wir hören jetzt mal aus eurem Album 1979 bis 1993, so eine kleine Zusammenfassung eurer älteren Songs, das Stück Try to Remember. Try to Remember.
Mit Dice am Telefon heute der Christian von Dice. Und wir haben eine richtig schöne Extra-Sendung, Prog-Spezial, extra für Dice reserviert. Gibt ja doch unwahrscheinlich viel zu erzählen. Ja, wie ging es denn dann weiter? Du bist dann irgendwann mal, hast du vorhin schon mal erwähnt, nach Leipzig gekommen. Was hat dich bewogen, von Frankfurt nach Leipzig zu gehen?
Ich habe ganz zu Anfang gesagt, ich bin Freidenker, ich bin aber nicht nur ein Freidenker, sondern auch immer selbstständig gewesen. Und ich hatte in Frankfurt schon mal einen Plattenladen aufgemacht, das ging dann in die Hose, weil ich habe natürlich nie Geld irgendwie von zu Hause gehabt, musste irgendwie ein bisschen Geld aufnehmen und dann ging das relativ schnell bahn. Ich habe auch eine Zeitung damals gemacht in Frankfurt, eine Musikzeitung, richtige Musikzeitung, die sogar am Ende kurz am Kiosk war, aber ein halbes Jahr später war das dann auch vorbei. Mit der Wende hat sich ja die Situation in Deutschland ziemlich stark verändert. Dadurch, dass ich bin gelernter Schriftsetzer, also was sich heute Grafiker nennt, und ich wusste, das Hauptproblem, was ich damals mit meiner Musikzeitung hatte, war, dass wir nicht genug Werbung zusammenbekommen haben. Diese Magazine, alle Magazine, leben heutzutage nicht, was viele vielleicht einfach denken, vom Verkauf des Heftes, sondern sie leben nur von der Werbung, die drin steht, weil die sehr teuer ist. Die Markenartikler nach der Wende haben händeringend eine Möglichkeit gesucht, in Magazinen, die regional bezogen waren, zu werben, also in Stadtmagazinen, Stadt-Illos, was ich so nennt. Wir hatten, oder ich hatte dann die Möglichkeit in Leipzig, oder die Idee und dann die Möglichkeit, in Leipzig ein Kulturmagazin zu gründen. Ich habe Zusammenschluss, ich weiß nicht genau, wie die Dinger heißen, Stadt-Illo-Kombis oder so ähnlich gefunden, die händeringend eben ein Magazin in Leipzig gesucht haben, um dann am Ende Marlboro und Wrangler und was weiß ich, die großen Markenartikler da reinzukriegen. Ich habe also in witziger Weise sogar nicht in Leipzig direkt, sondern in Halle, die Städte sind ja ganz nah aneinander, in Halle einen Keyboarder kennengelernt, der hat mich in Frankfurt damals angeschrieben, er würde mich gerne mal besuchen, er würde gerne Kontakte in den Westen, das war ja 1990, alles noch ganz frisch haben wollen, und ich habe ihm damals sehr viel erzählt, wie die Musikbranche im Westen funktioniert. Er war Jazz-Keyboarder, hatte eine eigene Band und suchte Kontakte, und ich hatte dann plötzlich die Idee mit dem Stadtmagazin, Kulturmagazin für Halle und Leipzig, und habe ihn gefragt, sag mal, können wir das nicht hast du nicht irgendwie Räume oder so? Das ist nach der Wende extrem schwer gewesen für Leute aus dem Westen, Räume zu mieten. Das ging eigentlich quasi nicht erstmal 1990. Und er sagte, ich habe eigentlich zwei Wohnungen. Die zweite Wohnung steht so ziemlich leer, da ist ein großer Flügel drin, aber ansonsten, die kannst du eigentlich als Redaktion haben. Und so kam das, dass ich Redaktionsräume habe, sofort auch Leute gefunden habe, die da mitgearbeitet haben, und dann 20 Jahre lang das auflagenstärkste Kulturmagazin mit Regionalbezug Leipzig und Halle herausgebracht habe. Also auch wieder natürlich auf meinem Interesse, auch für meine eigene Band ein bisschen Werbung machen zu können, aber natürlich auch vor allen Dingen, um etwas zu haben, wovon ich leben konnte. So ist das erstmal, es war dieser erste große Wechsel.
Ja, nun haben wir ja schon mal so eine kleine Zeitreise mit dir durch, von den Anfängen, bis du nach Leipzig kamst. Ich würde sagen, da passt jetzt ein Titel ganz gut, Time Machine, ein Stück von 2005 aus dem Album Time in 11 Pictures, und nach diesem Song reden wir gleich weiter. Ja, wir saßen jetzt in der Zeitmaschine, Time Machine von Dice. Bist du so ein, Christian, so ein Fantasy-Fan? Das ist doch immer so ein Thema, ne? Die Zeitmaschine wurde ja schon oft musikalisch auch zerlegt und besungen. Hast du dir da deine eigenen Gedanken gemacht zur Zeitmaschine, oder sind da so heimliche Wünsche mit drin versteckt?
Nein, ich bin einfach ein Science-Fiction-Fan. Also ich habe eine unglaublich große DVD-Blu-ray-Sammlung mit Science-Fiction-Filmen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich lebe sehr zurückgezogen. Ich bin fast nur zu Hause und nachts. Ich bin ein Nachtmensch. Nachts gucke ich mir Science-Fiction-Filme an. Und für mich lag es einfach auch nahe, dass ich mit Dice diese Science-Fiction-Liebe in den Texten weitertrage.
Und auch auf dem Cover, ne, ist das ziemlich oft zu sehen. Ja, wie ging das dann weiter? Du hast ja dann auch dein eigenes Label gegründet, ne?
Ich hatte in Frankfurt schon, ich kann das ja mal erzählen mit Frankfurt. Ich habe, als meine erste Platte rauskam, 1979, wollte ich eigentlich habe eigentlich den großen Plattenfirmen das angeboten, die haben alle keinen Bock drauf gehabt, wollten dann schon fast aufgeben, und dann hat sich Peter Hauke gemeldet. Peter Hauke war damals ein absoluter Big Player, der war der Produzent und Erfinder mehr oder weniger von der Band Nektar, die ja im Progressiv-Rock-Kreisen auch sehr angesagt ist.
Spannend, ja.
Peter Hauke hatte zwei große Studios, in das Hotline-Studio in Frankfurt und in Los Angeles, ein riesen Studio. Also wie gesagt, ein ganz großer Player. Und ich war begeistert, dass er Dice gut fand und eigentlich Dice machen wollte. Dann ging das hin und her, und irgendwann mal nach ein paar Wochen ließ er mir mitteilen, dass er eigentlich nicht diese ganze LP machen wollte, sondern nur ein Titel, der hieß I Lost My Heart in Frankfurt. War so ein Titel mit Reggae-Touch. Nicht ganz typisch für Dice, aber eben auch mit George Cochbeck und dieser Besetzung sehr genial eingespielt. So, Ich hatte das Problem, dass ich diese erste DICE-LP mit Teilhabern finanziert hatte, Teilhaber meines Plattenladens damals in Frankfurt. Ich musste also diese LP rausbringen. Also habe ich ihnen gesagt, pass auf, ich bringe die LP raus, aber lass diesen Titel, den du haben willst, der eigentlich der große Hit ist, lass ich weg. Ich gehe das Risiko ein, ich bringe die LP raus ohne den besten Titel. Ist eigentlich eine verrückte Idee, aber ich wollte unbedingt mit Peter Hauge was machen. Dann hat er gesagt, ist gut. Und wie es so war, ein paar Wochen später hat er keinen Bock mehr gehabt. Ich hatte die LP und ich wusste, da gibt's noch einen viel besseren Titel, der da eigentlich drauf gehört hätte. Und hatte mein erstes Fett weg, wie die Plattenindustrie funktioniert, wie eigentlich ziemlich eklig die Manager da ihre Dinger durchziehen und über Leichen gehen. War für mich eine harte Erfahrung. Zwei Jahre später habe ich dann die DICE LP nochmal rausgebracht. Die erste Version hatte ein grün, ist ja vorne das Röntgenbild drauf. Das ist übrigens von mir, nach einem Fahrradunfall, ein Röntgenbild hatte ich irgendwie okay. Zu Hause rumliegen. Das erste war in grün und zwei Jahre später habe ich dann die mit schwarzem Cover nochmal rausgebracht und da war Lost Machen in Frankfurt dann drauf. Und das war die Labelgründung von Szene Records. So kam ich jetzt drauf. Ich habe jetzt gerade überlegt, warum erzähle ich das. Das war die Labelgründung von Szene Records. Diese Firma war zwar damals eine GmbH, die ich dann später verkaufen musste, aber ich habe das Label, die Szene Records nicht mitverkauft, sondern eigentlich, das nannte man damals GmbH-Mantel. Das konnte man verkaufen, das geht heute irgendwie kaum mehr, aber damals war das möglich. Und dann habe ich, als ich nach Leipzig kam, logischerweise wieder mit Szene Records weitergemacht, weil Szene Records das Label ja mir gehörte. So kam erstmal diese Labelgründung zustande und ich habe mit den CDs, die ich dann herausgebracht habe unter Szene Records, habe ich einen Vertrieb in Berlin gesucht. Das war Pullmusik, die viele, viele, viele Jahre lang unser Vertrieb waren, die jetzt aber leider nicht mehr, wie es jetzt leider nicht mehr gibt.
Und das waren auch sehr nette Kollegen, die kenne ich nämlich persönlich, weil eins verbindet uns, Christian, ich hatte auch mal zwei Plattenläden. Und da kommt immer meine Quizfrage, wie wird man schnell Millionär, weißt du das?
Hätte ich gerne gewusst.
Ja, du sagst ja, wenn man Milliardär ist und einen Plattenladen aufmacht.
Das war auch meine Erfahrung.
Genau. Ja, wir reden da gleich weiter, vorher Musik mal aus dem 22er Album. Und da hören wir den Isolation Blues. Dass da um Isolation geht, singst du da über dich selbst?
Ja, das ist ein Teil der Trilogie und es ist tatsächlich die Art, auch wie ich mit der Corona-Krise damals umgegangen bin, nämlich ich habe mich noch mehr isoliert.
Isolation Blues von DICE. Ja, Christian Nowy bei mir hier zu Gast heute bei Prog Spezial Extra. Es war bis jetzt schon sehr spannend, Christian, was du uns zu berichten weißt. Wir bleiben mal ein bisschen noch beim Plattenlabel. Du hast gerade von Poolmusik gesprochen. Jetzt bist du ja aktuell im Vertrieb bei Galileo, ne? Die ja auch, glaube ich, für Deutschland exklusiv oder überhaupt exklusiv die King Crimson Sachen vertreiben. Ist das ein interessanter Vertrieb für dich?
Ja, ich bin natürlich sehr erleichtert. Poolmusik, hatte ich ja vorhin erzählt, musste zumachen. Die haben irgendwie die Räume gekündigt bekommen und der Inhaber ist mittlerweile extrem alt und hat auch gesagt, ich will nicht mehr. Und also wir mussten einen neuen Vertrieb suchen und haben gesucht und gesucht und Galileo MC wollte uns. Das fand ich toll. Ich fühlte mich auch ein bisschen geschmeichelt und Galileo MC ist tatsächlich Exklusivvertrieb weltweit, soweit ich weiß. Na gut, ich sag's jetzt, ich sag mal, ich weiß es doch nicht genau. Ich glaube, die sind weltweit für King Crimson, die sind für Ecstasy und für viele andere Bands zuständig und ich war natürlich der Meinung, dass das für da sehr, sehr ein guter Schritt ist. Die sind auch wirklich sehr nett und toller Vertrieb.
Ja, und da komme ich mal zur nächsten Frage. Du hast ja mal deinen Fans ein mutiges Versprechen abgegeben, das da lautet, jedes Jahr eine neue Dice-CD. Das hast du bis jetzt auch eingehalten. Was hat denn der Vertrieb dazu gesagt? Haben die das erstmal angezweifelt oder waren die so sicher, dass du wirklich jedes Jahr einen Tonträger rausknallst?
Naja, wenn dich ein Vertrieb unter die Fittiche nimmt, dann sind die natürlich scharf drauf, dass du nicht nur eine Platte, sondern dass du vieles als Label herausbringst. Ich habe auch am Anfang mehrere Sachen rausgebracht, neben Dice noch ein paar andere Projekte gehabt. Das habe ich dann aber irgendwann mal aus finanziellen Gründen einstellen müssen. Fakt ist, dass der Vertrieb natürlich interessiert ist, dass ich mindestens eine Platte jedes Jahr rausbringe. Das ist dein Vertrieb sieht das ja anders, die wollen einfach arbeiten. Die wollen einfach Material haben, was sie verkaufen können und am besten verkaufen sie natürlich immer das Neueste. Ich habe das als Konzept irgendwann mal so angesehen. Ich wollte mein Leben lang Musik machen. Ich war mir im Klaren darüber, dass ich nicht der Typ bin, der irgendwie die großen Managements knackt oder die großen Plattenindustrie irgendwie knackt und von denen in Millionenmarkt verbreitet werde. Aber ich wollte Musiker sein, ich wollte im Gespräch bleiben und habe mir überlegt, was dir leicht fällt, ist Komponieren. Ich habe ein eigenes Tonstudio bei mir in die Wohnung gebaut und hatte damals immer noch Toningenieure, die mir geholfen haben. Mehr und mehr habe ich es dann selbst kapiert, wie das alles zu machen ist. Und mittlerweile kriege ich das sogar alleine hin. Habe einen guten Sound hingekriegt. Das ist die Möglichkeit, finanziell unabhängig zu sagen, ich bringe einfach jedes Jahr eine Platte raus. Die zweite Sache ist die, wenn du jedes Jahr eine Platte rausbringen willst, schaffst du das kompositorisch her? Ja, ich schaffe das kompositorisch ohne Probleme. Ich habe wirklich, wenn ich gefordert werde, dann sprudelt es. Wenn ich nicht gefordert werde, mache ich auch nichts. Also insofern ist es für mich wichtig gewesen, setz dich selber so unter Druck, dass du tatsächlich machen musst. Und ja, also ich bin der Meinung, die Fans waren natürlich glücklich darüber, dass sie so eine feste Hausnummer hatten, dass sie genau wussten, wenn wir uns an Dice halten, wenn wir Dice unterstützen, vielleicht sogar, ich habe einige Unterstützer, die wissen exakt genau, sie kriegen hohe Qualität und jedes Jahr. Irgendwie hat sich das tatsächlich bewährt.
Ja, so ein Plattenvertrieb ist ja, wie du gesagt hast, ja interessiert zu verkaufen, aber die müssen natürlich auch verkaufen, ne? Sonst bist du schnell weg vom Fenster. Ich gehe mal davon aus, dass da gute Verkäufe sind. Wo hast du denn so deine Hörer, deine Fans überall sitzen? Sind die weltweit verteilt?
Überraschenderweise sind die tatsächlich weltweit verteilt. Man muss sich das so vorstellen. Prog-Fans gibt es in jeder Stadt. Was weiß ich, 22 Leute. Wenn du das jetzt über Deutschland siehst, kommt da schon einen ganzen Haufen zusammen, aber es sind trotzdem nicht so viele, dass du irgendwie richtig Knete damit machen könntest. Wenn du das jetzt weiter siehst, andere Länder, in Brasilien haben wir Fans, in Russland, in Moskau haben wir Fans. Trotzdem, es ist tatsächlich so, dass uns die Leute weltweit kennen, aber der Progressivmarkt ist doch relativ bescheiden. Muss man einfach zugeben. Das ist nicht so, dass wie irgendwelche Leute, die in den Charts sind und gleich Millionen verkaufen. Das ist alles sehr, sehr übersichtlich, aber mich macht es extrem stolz, dass diese Leute extrem treu sind.
Ja, das stimmt. Das kann ich dir auch von anderen Künstlern sagen, die sehen das genauso. Wir bewegen uns mit unserer Musik immer noch in der Nische, ne? Also ich würde sagen, im Independent-Bereich und es ist auch schwer, immer wieder neue Leute dazu zu gewinnen. Wie ist das bei dir? Hast du so den Eindruck, dass immer mal noch neue Fans regeneriert werden, die dann halt von ihren Eltern die Musik hören oder so? Wie ist das bei dir? Hast du da irgendwie Erfahrung?
Ja, ich habe natürlich mir irgendwie überlegt, wie kannst du deinen Namen bekannter machen? Übers Internet ist das zugegebenermaßen nicht so schwer. Das verfluchte Internet, was ich teilweise wirklich hasse, weil es die Menschen meiner Meinung nach ein bisschen doof verändert hat, ist für eine Band, die bekannter werden will, eigentlich auch ein Segen. Fakt ist, dass nicht nur diese Band Dive das weiß, sondern dass es weltweit alle Bands wissen, und natürlich ist das Internet auch mit Musik und mit Bands extrem überlaufen. Aber wenn man in einer Nische ist, wie wir, in der Progressive-Rock-Nische, dann kriegst du dadurch deine Leute. Das ist einfach so. Wir haben Gandalf gerade mit Sicherheit steigern können, weil das Internet die Möglichkeit viel leichter macht. In den 70er Jahren wäre sowas nicht denkbar gewesen. Fakt ist auch als zweites, es gibt ja diese Musikstreaming-Dienste, die eigentlich sehr verhasst sind, zugegebenermaßen auch von mir. Aber wenn man sie völlig ignoriert, hat man echt eine Möglichkeit verschenkt. Ich habe deswegen mir irgendwann mal gesagt, ich will nicht meine CDs einfach kostenlos freigeben für Spotify und so, und jeder hört, zieht sich das runter, wie er Lust hat, und ich krieg nichts dafür, sondern ich schneide einfach von jedem Album 2 Radio-Edits. Das heißt, also unsere Stücke sind meistens ja 10-Minuten-Grenze drüber und drunter 9 Minuten oder 12 Minuten. Ich schneide einfach 3,5 bis 4,5 Minuten Radio-Edits von den Stücken und gebe die tatsächlich für Spotify etc., iTunes etc. frei. Das ist, ja, man könnte jetzt sagen, zweischneidiges Schwert, daran verdient man nichts, aber das macht die Band bekannter.
Ja, das ist eigentlich ziemlich clever, ne? Was du da dir ausgedacht hast, das macht ja dann auch neugierig. Ja, und ich weiß, dass die Prog- oder Artrock-Fans, die lefzen ja förmlich nach neuer Musik. Ich habe sogar einen Bekannten, der kauft CDs, jetzt kannst du lachen, das ist Tatsache, der kauft CDs nach Länge. Wenn der sieht, oh, da ist eine Platte, da sind lange Stücke drauf, dann kauft er die. Ne? Und ich denke, so hat er auch mal irgendwann Dice Game gelernt. Also da gibt es schon auch urste Typen.
Also du wirst lachen, ich bin genauso.
Ja, du kannst, reden wir vielleicht von dir gerade.
Nee, also ich finde tatsächlich, wenn ich bei einem Album sehe, sind alles 3 Minuten Stücke, dann gucke ich einfach schon weiter. Aber ich kaufe extrem wenig mittlerweile.
Ja, auf deinem neuen Album sind ja auch wieder lange Stücke drauf. Die ganz langen spielen wir nicht. Wir wollen ja ein bisschen Neugierde auch erzeugen. Ne? Ich spiele jetzt mal ein Stück aus deinem neuen Album, das heißt Just Like the Lemmings. Das ist ein Stück, das bewegt sich so ein bisschen noch ein Stück unter 10 Minuten. Kannst du inhaltlich was zu dem Titel sagen?
Ja, das ist so ad hoc natürlich die Idee gewesen, die Leute, also geht natürlich auch wieder um die Corona-Krise und was die Medien ansonsten noch zu melden haben, und die Leute schlucken alles und rennen noch vergnügt mit einem Lächeln in ihren Tod, ja. Die Lemminge sind ja bekannt dafür, dass sie in Rudeln irgendwann mal eine Klippe runterspringen und wahrscheinlich noch dabei lächeln. Ja, das war eine Assoziation, die ich sehr passend fand.
Christian Nowy bei mir zu Gast von Dice aus Leipzig. Das war ein Stück aus dem aktuellen Album. Ja, wo machen wir denn weiter? Ach ja, wir machen mal eine Frage, die mir der Steffen auch mitgeschickt hat. Der Steffen hat nämlich gefragt, frag doch mal, warum die Jungs nicht mehr live zu sehen sind. Ja, wie ist denn das? Ihr habt bis 2007 live gespielt, ne?
Ja, das ist richtig. Ich habe, es gibt 2 Gründe, dass ich beschlossen habe, nicht mehr live spielen zu wollen. Der erste Grund ist der, ich habe mein Leben lang die Konzerte selber, das Booking selber gemacht für Dice, und habe einfach gemerkt, dass es extrem schwierig ist für Bands, die nicht völlig angesagt sind. Und das merkst du ja auch in den Musikmagazinen. Es gibt da 10, 15 Bands, über die wird grundsätzlich immer gesprochen, die werden grundsätzlich gelobt, und alles, was darüber hinausgeht, kriegt auch keine Auftritte mehr. Das war der eine Grund. Zum zweiten hatte ich 2010 einen Schlaganfall und also zum Glück nicht so, dass es mich körperlich behindert hat. Ich bin körperlich jetzt wieder gesund, aber da habe ich dann tatsächlich gemerkt, hey, du musst auf deinen Körper aufpassen, du musst auf deine Gefühle aufpassen, dass bei dir alles in Ordnung ist, dass du nicht krank wirst wegen Stress, was ich damals hatte mit der Zeitung noch. Hab dann beschlossen, nee, das ist jetzt gut so, dass ich gesagt habe, ich will keine Konzerte mehr machen. Ich mache das nicht mehr, ich bringe einmal im Jahr eine CD raus. Die Fans können also tatsächlich Dice weiter hören. Wer Dice live sehen will, der kann sich quasi unsere DVD kaufen. Wir haben in München gespielt, auf dem großen Festival im Olympiapark. Tolles Erlebnis vor 3000 Leuten. Es hat geregnet und die Leute sind geblieben. War sehr schön. Man kann uns live da sehen und wir haben vier Live-CDs aus der damaligen Zeit raus, gar eine noch aus den Frankfurter Jahren, sogar mit deutschen Texten. Die ist gar nicht so schlecht, die ist zwar jetzt nicht durch und durch das, was man diese Prog-Wiedererkennungssachen, aber die ist musikalisch wirklich interessant und hat tolle Stücke. Aber die anderen drei sind halt wirklich so Prog-mäßig da ist. Also es gibt genug Platten zu hören. Aber live wird es uns nicht mehr geben.
Ja, und damit wir den Leuten mal beweisen, dass ihr tatsächlich mal live gespielt habt, holen wir mal ein Stück raus aus der sogenannten Talkhouse-Show. Da hast du ja, mittlerweile sind ja zwei Live-Teile davon draußen, ne?
Naja, die zweite ist aber nicht als CD erhältlich, sondern der Rest ist als Digitalalbum erschienen.
Ja, wir hören mal was aus der erschienenen LP, die heißt Virus, das Stück heißt Virus aus der Talkhouse-Show. Jetzt mal Dice live. Virus, ja, und so ein richtiges musikalisches Virus hat uns heute hier erfasst. Der Christian ist am Telefon von der Band Dice. Vermisst du manchmal so die Live-Auftritte oder bist du davon vollkommen los und denkst, nein, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf meine Platten?
Naja, natürlich war mein ursprünglicher Wunsch als Teenager und danach eben so weltberühmter Musiker zu werden, live auf den größten, in den größten Arenen zu spielen. Das ist so ein naiver Wunsch. Aber zugegebenermaßen als nicht so im Mainstream-Bereich, nicht so bekannte Band, in irgendwelchen kleinen Clubs und Kneipen zu spielen, danach sehnt es mich wirklich nicht mehr.
Ja, und du hast ja dann da du dich ja so ein bisschen zurückgezogen hast, deine kreativen Ideen, kommen die einfach mal so spontan und schreibst du die dann schnell nieder oder setzt du dich direkt hin und sagst, ich schreibe jetzt einen Titel oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich hatte vorhin schon erzählt, dass ich einen extrem großen Textfundus von meinem amerikanischen Texter Dennis Lee Small habe. Und für mich hat sich das so ergeben, war früher natürlich, vor was weiß ich, 30 Jahren, war das sicherlich anders. Da habe ich auch teilweise Musik zuerst gehabt und dann einen Text gemacht. Aber heute ist es wirklich so, dass zuerst eine Textidee da ist. Ich lese mir die Texte durch, finde irgendeinen Text gut und habe sofort sprudelt die Melodie dazu und die komplette Musik dazu. Und dann baut sich eins aufs andere auf. Mir fällt es sehr leicht zu komponieren.
Dann sind wir auch zuversichtlich, dass die nächsten Jahre immer wieder ein Tonträger auch von dir rauskommt. Ja, du hast ja viele Jahre schon treue Begleiter an deiner Seite. Ne? Mit wem spielst du denn eigentlich so musikalisch und wie organisiert ihr eure Zusammenarbeit? Wenn du ein Album fertig hast, rufst du alle an oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die Background-Sängerin ist meine Ehefrau, die wohnt hier. Das ist nicht so schwierig. Der Peter kommt im Grunde genommen, wenn wir 6 Titel haben, dann kommt er 6-mal im Jahr zu mir ins Studio. Was bei Dice wirklich absurd ist, ich habe das schon in anderen Interviews erzählt, das verstehen die Leute irgendwie nicht. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, den Gitarristen zu Hause üben zu lassen. Der kann üben, was er will, der kann auch in anderen Kombos von mir aus. Mittlerweile hat er mir gerade heute, gestern war er wieder hier, hat er gerade erzählt, er hatte im Moment keine anderen Kombos mehr. Aber er hatte früher einiges anderes und da konnte er dann sich vorbereiten, wie er will. Bei uns ist es so, der kommt hier hin und hat das Stück noch nie gehört. Er hat 4,5 Stunden, 5 Stunden Zeit. Wir gehen Part für Part durch. Ich lasse das im Kreis ein paar Mal laufen. Er macht Vorschläge. Ich sage, dieser Vorschlag ja, dieser Vorschlag nicht. Und oder sage ihm gleich Ideen, die ich habe und er spielt das ein. Peter ist ein super genialer Gitarrist, der das kann. So entstehen Dice-Alben. Es gibt keine Vorbereitung und es gibt keine Nachbereitung. Der kommt einen Tag nachmittags um 14 Uhr und um 19 Uhr haut er wieder ab und da ist der Titel im Kasten. Also da gibt es die Gitarrenarbeit fertig. Danach habe ich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Zeit, daran rumzubasteln, schneide relativ viel rum, mache die Keyboards anders, baue teilweise andere Gesänge noch ein. So entstehen da ist Titel.
Das ist auch eine spannende Geschichte. Ja, du hast auch mal so interessante Plattencover. Wer zeichnet denn dafür verantwortlich? Ist das auch mal derselbe Künstler oder variierst du da so ein bisschen?
Auch eine absurde Geschichte. Also ich habe ja gesagt, ich bin gelernter Schriftsetzer, also Grafiker, habe für meine Zeitung damals auch meinen angestellten Grafiker eben gesagt, was er machen soll, obwohl der viel besser war als ich, wie in vielen anderen Bereichen. Auch, ich hatte das beim Gitarristen ja auch erzählt, der Gitarrist, dem ich damals, also von meiner auf meiner ersten LP, war mein Nachbar, dem habe ich Gitarre spielen beigebracht und nach einem halben Jahr war der besser als ich. So ist das auch beim Grafiker gewesen und so weiter, aber ich bin ja nicht doof, ich kann relativ schnell mir das reinziehen, was ich brauche und mittlerweile mache ich die Cover alleine, seit vielen Jahren schon. Und ich habe mir in den Nullerjahren, sage ich jetzt mal so, über eBay Bilder gekauft. Alles so, da sind ja Bilder abgebildet und das kriegst du relativ günstig, Ölgemälde angeboten. Das ist alles so geplant gewesen. Ich wollte damals genau wie mit meinen Texten einen Fundus, wie ich mit meinen Texten einen Fundus habe, wollte ich einen Fundus an Bildern haben. Und ich habe mir relativ viele Bilder damals gekauft und die arbeite ich jetzt über die Jahre ab. Es sind unterschiedliche Künstler. Ich habe teilweise auch natürlich Cover, wo Fotos von mir vorne drauf sind, die ich ein bisschen verändere oder so. Aber wenn es Gemälde sind, dann kommt das alles aus der Zeit. Da habe ich auch für die nächsten Jahre noch genug. Es klingt irgendwie verrückt oder auch einfach. Kannst du entscheiden.
Ja, wir haben schon unwahrscheinlich viel von dir erfahren, aber wir haben natürlich auch nur eine begrenzte Sendezeit, lieber Christian. Wir kommen nochmal kurz zurück zum neuen Album und jetzt Zahlen, Daten, Fakten. Wo können denn interessierte Musikfreunde, die euch noch nicht kennen, ich hoffe, dass wir noch ein paar dazu gewinnen heute mit der Sendung, wo können die denn deine Platte beziehen und vor allem auch die älteren?
Jetzt hat meine Katze gerade meinen Kugelschreiber runtergeschmissen, aber das ist okay. Auf deine Frage. Wir sind jetzt im Vertrieb von Galileum MC. Die haben den kompletten Backkatalog übernommen. Es gibt unsere Alben, es ist kein Album ausverkauft, es gibt alle unsere Alben im CD-Handel oder was weiß ich wo zu kaufen, können auch auf unsere Internetseite www.szenerecords.de, also mit Minus dazwischen, können sie auch gehen. Im Moment sind wirklich alle Alben erhältlich.
Und geht da immer mal noch was vom Backprogramm so? Wenn mit jeder neuen Platte wird ja auch Backprogramm gekauft, ne? Weil die Leute nicht alles haben und neugierig geworden sind. Ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist einer der Punkte, die ich bei den Progressive Rock Liebhabern so toll finde. Ich verkaufe pausenlos bei Katalog. Fakt ist auch, dass ich wenn ich merke, ich habe einen neuen, der bei mir noch nicht gekauft hat, also wie gesagt, was bei Galileo MC dann verkauft wird über die normalen Läden, das kriege ich ja nicht mit, aber wenn jemand was über unsere Internetseite kauft, dann kriege ich mit, dass sie nach und nach den gesamten Katalog runterkaufen. Also wer die Band mag, der will dann alle 29 CDs haben.
Ja, da bin ich auch gerade dabei. Ne? Ich habe auch noch nicht alle, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, du hast jetzt veröffentlicht am 12. Juni bereits digital, aber das körperliche Album erscheint erst am 21.07. Ja, das Datum steht noch.
Ja.
Also gewissermaßen heute in 10 Tagen. Ja, und es gibt ja Fans, die wollen beides. Ne? Die wollen schon mal digital hören und dann wollen wir natürlich auch noch was in der Hand haben. Dazu gehöre ich zum Beispiel. Ja, deine Homepage, die kannst du ganz schnell nochmal nennen zum Mitschreiben für die werten Hörer.
Also www.szene-records.de.
Ja, und zu guter Letzt immer noch die Frage, lieber Christian, was hast du noch so für Ziele und Wünsche für die nächsten Jahre?
Ich möchte nach wie vor berühmt werden und ansonsten mache ich weiter so.
Ja, also wir können schon noch mit ein paar Platten von dir rechnen, ne?
Ich habe jedes Jahr vor, eine CD rauszubringen. Ich werde das tatsächlich tun. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe die Möglichkeit dazu und die nehme ich wahr.
Ja, und ich drück dir die Daumen, dass du auch schön gesund bleibst, dass deine Kreativität nicht verloren geht und dass natürlich jetzt auch ganz viele Leute die neue Platte kaufen und, liebe Musikfreunde, ein bisschen Backprogramm noch dazu. Ne? Das kann nicht schaden, wenn man einmal Blut geleckt hat, will man die anderen Scheiben dann natürlich auch haben. Christian, vom letzten Titel erstmal herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Und ich drücke natürlich die Daumen für unwahrscheinlich gute Verkäufe jetzt vom neuen Album. Ne?
Vielen, vielen Dank.
Ja, und bevor ich jetzt hier einen weiteren Titel vom neuen Dice-Album auflege, möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Das war Brok Spezial Extra. Heute mit Christian Novi von der Leipziger Band Dice. Wir hören uns wieder schon in 14 Tagen mit Brok Spezial und dann bei mir zu Gast Marek Arnold. Er hat ja nun sein Soloalbum Marek Arnolds Artrock-Projekt auf den Markt veröffentlicht. Da gibt's Redebedarf. Und auch bei mir zu Gast Frank Bornemann von Eloy. Auch er hat ein neues Album veröffentlicht. Es wird also spannend in 14 Tagen. In diesem Sinne, bleibt alle schön gesund und vor allem bleibt uns gut gewogen. Wir hören jetzt noch von Dice Freedom for My Soul aus dem aktuellen Album Chronicles of the Last Self Fingers. Danke, dass du da warst, lieber Christian.
Vielen Dank. Ciao, ciao.